Heute geht es um die drei großen Baustellen in Thüringen und darüber hinaus. Zum einen um die Aussagen von Björn Höcke über deutsch sprechende Amerikaner, um seine Aussagen zum Holocaust und natürlich um den AfD-Parteitag, der Anfang Juli in Erfurt sein wird. Dann kümmern wir uns um natürlich Mario Vogt und seinen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und last but not least schauen wir voraus auf die Innenministerkonferenz, an der für Thüringen Georg Mayer teilnehmen wird. Und nicht zu vergessen, ganz zum Schluss, den Top und den Flop der Woche behandeln wir auch noch. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Wir haben also wieder mal jede Menge zu diskutieren hier bei Tacheles Thüringen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Fabian Klaus und mit mir im Studio sitzt der Mann, dessen Stimme Sie eben schon gehört haben, mein lieber Kollege Elmar Otto. Grüß dich.
Hi Fabian, dann würde ich sagen, leg mal los.
Gut, starten wir also mit AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke. Der stand zuletzt erneut in der Kritik und ich würde sagen, nicht nur stand, er steht es weiterhin, weil er unter anderem gesagt hat, oder weil er sich unter anderem über deutsch sprechende Amerikaner geäußert hat und ja, die westdeutschen Bewohner des Landes doch durchaus herabqualifiziert hat. Darf man das überhaupt noch sagen, die westdeutschen Bewohner des Landes? Eigentlich sind wir doch längst ein Deutschland.
Ja, man kann natürlich sagen, es gibt Westdeutsche, es gibt Ostdeutsche, es gibt genauso Süddeutsche und Norddeutsche und muss man daraus irgendwie immer so ein großes Ding machen, finde ich. Und Höcke hat ein Interview in der Weltwoche gegeben und daraus zitiere ich jetzt mal. Im Osten sind die Menschen noch Deutsche, im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen. Da musste man natürlich erstmal nachgucken, was usurpieren bedeutet. Das bedeutet also offensichtlich etwas verdrängen und seinen Platz einnehmen. Also die Deutschen haben sich irgendwie verdrängen lassen von den Amerikanern. Und Höcke, selbst in Nordrhein-Westfalen geboren, idealerweise, und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, zitierte dann einen Satz, den er irgendwo mal gehört hatte, aber den er irgendwie passend fand. Und der heißt, in der westlichen Republik gibt es deutsch sprechende Amerikaner, oder wohnen deutsch sprechende Amerikaner und im Osten der Republik wohnen deutsch sprechende Deutsche. Der Amerikanismus sei eine Antithese zum Deutschtum. Ja, Fabian, was fällt dir dazu ein?
Da fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr viel ein, was man hier, ohne es wegpiepen zu müssen, sagen könnte, ehrlicherweise immer. Aber ich will vielleicht mal an einer Stelle anfassen. Björn Höcke zitiert also einen Satz, den er, Zitat, irgendwo gelesen haben will. Da muss ich dann wieder sagen, da geht mir schon wirklich die Hutschnur hoch, weil der Björn Höcke nimmt also für sich in Anspruch, Dinge irgendwo lesen zu dürfen und sie dann in die Welt heraus zu posaunen, die Leute abzuqualifizieren, die in diesem Land wohnen. Und wenn man ihn dann fragt, wo er das her hat, ja, dann hat er das einfach irgendwo gelesen. Entschuldigung, das ist weder für einen Oberstudienrat, der er ja mal war oder auch heute noch ist, noch für einen Politiker, Berufspolitiker, der er ist und der er das seit vielen Jahren ist hier in Thüringen. Er sitzt jetzt die dritte Legislatur im Thüringer Landtag oder ist es gar schon die vierte. Er ist auf jeden Fall von Anfang an dabei, seit es die AfD im Thüringer Landtag gibt. Das ist unterirdisch, was er an der Stelle abliefert. Und da haben wir über andere Dinge noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja durchaus Kritik, auch aus den eigenen Reihen, an der Aussage von Björn Höcke. Und ich will mal an der Stelle vielleicht den Co-Parteichef Tino Chrupalla zitieren, der dann sagte, ja, wahrscheinlich meint er ja sich selbst damit. Wenn er usurpiert meint, also muss er sich ja selbst damit gemeint haben. Die AfD sei die erste gesamtdeutsche Partei, sagt Chrupalla. Und jetzt, Zitat, und ich denke, wir sollten uns auf dieser Ebene nicht spalten lassen. Er sagt also, Höcke spaltet, versucht damit auch ein Stück weit die Partei zu spalten. Mhm. Und das von seinem Parteichef unter die Nase gehalten zu bekommen, das finde ich dann schon stark an der Stelle. Und ich glaube, das meint Chrupalla auch richtig.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe ja irgendwo schon mal, vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint, spekuliert, dass da eventuell bei Herrn Höcke auch künstliche Intelligenz im Spiel gewesen sein könnte, weil man ja mittlerweile weiß, dass die KI gerne mal halluziniert. Aber naja, er hat nicht nur von Herrn Kopalla einen eingeschenkt bekommen, auch der AfD-Verteidigungspolitiker und frühere Bundeswehroffizier Rüdiger Lukassen hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, also das sei herabwürdigend und dass das Westdeutsche in Wahrheit verkappte Amerikaner seien, falsch und töricht. Und er hat gesagt, das sei aus seiner Sicht SED-Sprech. Also deutlicher kann man es ja kaum formulieren.
Genau, viel deutlicher kann man es nicht formulieren und es ist auch nicht das erste Mal, dass Björn Höcke mit solchen Aussagen auffällt. Ich würde mal sagen, also wir könnten die Liste der Kritiker könnten wir jetzt natürlich noch beliebig erweitern. Da war Bernd Baumann, der erste parlamentarische Geschäftsführer, oder Kai Gottschalk. Aber vor allen Dingen ist ja mal klar, die Stimmung im Vorfeld des Bundesparteitages in Erfurt ist an der Stelle gesetzt und ich würde mal sagen, die könnte nicht besser sein, denn vom 4. bis 5. Juli steht Thüringen und steht eben Erfurt eine Großveranstaltung oder ein großes Ereignis ins Haus, der Bundesparteitag der AfD auf der Messe mit Demonstrationen, Gegendemonstrationen, erheblichem Polizei- und Ordnungsaufwand und wahrscheinlich auch wirklich extremen Einschränkungen für die Erfurterinnen und Erfurter, die hier sind.
Ja, tausende Menschen werden sich dagegen überstehen. Also ich glaube, um die 8000 Polizisten werden im Einsatz sein. Man rechnet sogar noch mit mehr Demonstranten. Und zum AfD-Parteitag hinzu kommt ja nochmal die AfD. Die FDP wird sich wünschen, wenn sie so eine Aufmerksamkeit hätte bei einem Parteitag. Kommt ja noch hinzu, dass zwei andere große Ereignisse sind, nämlich zwei große Konzerte von Roland Kaiser und Clouseau. Also
die nochmal wenigstens 15.000 Menschen auf den Domplatz ziehen. Ja,
die Stadt ist voll.
Genau. Ja.
Und gut, politisch spannend ist, ob der Parteitag die jeweiligen Lager in der AfD dann befriedet oder ob der die Konfliktlinien noch sichtbarer macht. Wie wird da die Macht verteilt? Darum geht es ja auch, nicht zuletzt.
Darum geht es auch insbesondere, denn es ist ja ein Wahlparteitag. Der Bundesvorstand wird turnusmäßig neu gewählt. Und da steht auch ein Stück weit die Frage zu beantworten, plant Höcke den Umbau der Bundespartei in seine Richtung nach Thüringer Weg? Da müssen wir einmal konkret drauf gucken und uns mal die Frage stellen, was ist eigentlich der strategische Preis, den Höcke jetzt zahlt mit seiner zugespitzten Rhetorik. Kurzfristig würde ich sagen, mobilisiert das die Kernwählerschaft, also auch die eigene Kernwählerschaft. Darum geht's aber nur im zweiten Step aus meiner Sicht. Er muss jetzt vor allen Dingen die Leute in der AfD gewinnen, die als Delegierte dann dort sind und dann seine Position, werden uns mal überraschen lassen, was der AfD-Landesverband Thüringen dort einzubringen hat, seine Position dann eben unterstützen und auch den von ihm ins Rennen geschickten Kandidaten für den stellvertretenden Bundesvorsitz vor allen Dingen durchzubringen.
Genau, sage ich mal, seinen langjährigen Vertrauten und eben Co-Sprecher hier in Thüringen, Stefan Möller, der soll jetzt Bundesvize werden oder zumindest im Vorstand eine entscheidende Rolle spielen und damit den mittlerweile auch langjährigen Bundestagsabgeordneten und bisherigen Bundesvize Stefan Brandner ablösen.
Genau, also das ist ein Duell. Ich glaube, man könnte es gar nicht mehr so richtig Duell nennen. Was man so hört, ist ja Brandner doch relativ freiwillig herausgetreten aus dem Rampenlicht, obwohl das gar nicht seinem Naturell entspricht.
Vergleichsweise zahm ist er geworden schon.
Vergleichsweise zahm. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Wenn wir auf die Bundestagswahl im Februar 25 und die vorausgehende Listennominierung schauen, da soll es schon, Herr Brandner würde sagen, den Wunsch gegeben haben, dass man die Thüringer AfD in Berlin etwas verjüngt. Andere sagen wiederum, also gibt es mehrere Versionen, andere sagen wiederum, die AfD-Spitze in Thüringen, insbesondere Herr Möller, war mit der Performance, wie man neudeutsch sagen würde, wir können das ja hier machen, war mit der Performance der Bundestagsabgeordneten aus Thüringen in Berlin nicht mehr zufrieden. Deshalb kam eben Stefan Möller ins Rennen, der ja auch Bundestagsabgeordneter ist. Und Brandner durfte aber nochmal als Spitzenkandidat ran, Da soll es eine Abrede gegeben haben, dass dann aber bei der Bundesvorstandswahl, die jetzt im Juli in Erfurt stattfindet, dann Herr Möller statt seiner auf diese Position des Bundesvize kommen soll. Am Ende, da hat Brandner recht, das sagt er auch in einem Interview, das bei uns erschienen ist, es ist keine Amtsübergabe. Am Ende muss der Bundesparteitag der AfD die jeweiligen Positionen bestätigen. Und die Erfahrung vergangener Bundesparteitage der AfD zeigt auch, da könnte noch ganz schön Musik drin sein. Insofern müssen wir uns da, glaube ich, überraschen lassen.
Das stimmt, aber Brandner hat natürlich auch klar gemacht, dass er nicht gegen Möller antreten will.
Ja gut, das wäre Wahnsinn gewesen. Zwei Thüringer als stellvertretende Bundesvorsitzende, das wäre wahrscheinlich ein Traum, den man in Thüringen gerne träumen würde. Aber dafür sind die Thüringen und Herrn Höcke und Herrn Möller vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, in der insbesondere westdeutschen AfD, so will ich sie mal nennen an der Stelle, doch noch zu zahlreich vertreten.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja schlau, so etwas im Vorfeld eben geklärt zu haben. Also oft genug gibt es das ja bei anderen Parteitagen. Das ist dann immer schön, als politischer Berichterstattung dabei zu sein, wenn jemand sehr spontan sagt, ich kandidiere einfach mal dagegen. Da kommen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die FDP zurück, die das ja schließlich mit Frau Stack-Zimmermann sehr gut vorgemacht hat,
genau,
wie man es nicht machen sollte.
Oder wir erinnern uns eben 6 Jahre zurück, als Stefan Brandner in dieses Amt als Bundesvize gekommen ist. Da hatten sich ja auch mehrere Kandidaten ineinander verhakt,
genau, und wie er das dann sagt. Ja, das stimmt.
Und er kandidierte relativ spontan. Wurde dann stets wiedergewählt. Genau, das ist die Ausgangslage, Bundesparteitag oder vor dem Bundesparteitag in Erfurt. Ich würde sagen, das wird Thüringen auch über Erfurt hinaus beschäftigen. Und wir sehen gerade so eine politische Stimmung im Land zwischen, ja, auch bei der AfD, eben zwischen Regierungsrealität, mögliche Amtsübernahme oder mögliche Übernahme in Sachsen-Anhalt und Proteststimmung. Wenn solche Debatten dann eskalieren, dann ist irgendwie das Thema Sacharbeit, fällt ja dann in der Regel hinten runter, Schule bis Infrastruktur. Da wird dann nicht mehr drüber geredet und wir befinden uns in so einer gewissen Daueraufregung, nicht wir, sondern die AfD. Vielleicht einmal sprechen wir noch mal kurz über den juristisch-politischen Rahmen von diesem Bundesparteitag.
Also ganz klar, es geht ja auch darum, Meinungsfreiheit ist weit, aber nicht grenzenlos. Historisch sensible Themen erfordern eben auch Präzision. Kritiker monieren, Höcke überschreite rote Linien. Und die AfD sagt dann ja gerne, das sind doppelte Standards, man wolle sie mundtot machen. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Aber wenn man natürlich seine Zitate nimmt, dann kann man durchaus sagen, oder es ist ganz klar, überschreitet er gerne und provokant rote Linien, um irgendwie so eine gewisse Spirale, Aufregungsspirale vielleicht.
Ja, was mich wirklich aufregt bei dieser permanenten Opfererzählung, man wolle die AfD mundtot machen und wenn man das jetzt gedruckt haben würde, was ich jetzt sage, dann würde das in einer Kommentarspalte stehen. Was mich wirklich aufregt, ist, dass man permanent behauptet, sie werden mundtot gemacht werden, die dürfen aber seit 13 Jahren im demokratischen Deutschland all das sagen, was sie denken und was sie meinen. Aber man muss dann eben auch mal eine Gegenmeinung akzeptieren. Ja? Und das findet eben nicht statt. Sobald du mit einer Gegenmeinung kommst, dann heißt das gleich wieder mundtot machen und sie wollen uns ja verbieten und so weiter und so fort. Es fordert übrigens aktuell niemand im politischen Raum ein AfD-Verbot. Es wird die Einleitung eines Verbotsverfahrens, Klammer auf, ich sehe das kritisch, Klammer zu.
Ich sehe es auch kritisch.
Gefordert.
Vor allen Dingen für die Gesamtpartei. Man könnte darüber nachdenken, vielleicht einzelne Landesverbände. Dazu könnte auch der Thüringer natürlich zählen, weil er die ganze Zeit und schon wirklich länger vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird. Oder gesichert rechtsextrem, muss es, glaube ich, korrekt heißen. Aber gleichwohl, diese Opfererzählung, ja, verfängt nicht mehr.
Verfängt nicht mehr, genau. Und was erwarten wir dann in Erfurt am 3., 4. und 5. Juli? Also 4. und 5. Juli findet der Parteitag statt. Ab 3. Juli dürfte die Vorbereitung intensiv auch im Ort, also in der Stadt spürbar sein. Es wird Auflagen geben für Demonstrationen. Es ist eine große Gegendemonstration vom Deutschen Gewerkschaftsbund angemeldet auf dem Messegelände. Sperrungen, ein Polizeikonzept, was relativ intensiv ausgearbeitet ist und was darauf zielt, dass die AfD-Delegierten auch pünktlich ihren Parteitag erreichen können, weil, muss man auch jetzt an der Stelle sagen, ist gesetzlich vorgeschrieben und die müssen diesen Parteitag durchführen können. Das ist ihr Recht.
Ja, ja, natürlich, ist ja auch.
Und jetzt wäre halt die zentrale Frage, wie schützt man diese Versammlungs- und auch die Pressefreiheit und verhindert gleichzeitig die Eskalation?
Ja, das ist die eine Frage. Das wird man dann sehen, ob es funktioniert, indem man also vielleicht die unterschiedlichen Gruppen trennt. Aber die andere Frage ist, was bedeutet das auch für Thüringen? Also wenn das alles in die Hose geht, das Thüringer Image hängt ja auch mit so einer Großveranstaltung zusammen. Ein geordneter Ablauf, trotz kontroversem Inhalt, der sendet das Signal, der Rechtsstaat funktioniert. Aber ein chaotisches Wochenende, also das würde nur vor allen Dingen Erfurt und damit auch Thüringen negativ ins Licht rücken.
Genau, es kommt also vor allen Dingen, das vielleicht mal als Fazit unter diesem Blog, darauf an, dass Sicherheitsorgane, aber auch Zivilgesellschaft die Balance halten, dass wenn protestiert wird, was richtig ist und was stattfinden wird, also dann, dass das friedlich stattfindet und damit auch im Rahmen des Grundgesetzes. Der Parteitag darf stattfinden und wird stattfinden. Ich gehe fest davon aus, dass die Polizei dafür Sorge tragen wird. Auf der anderen Seite haben wir eben eine AfD, wo die inhaltlichen Linien, wo der Ton gesetzt ist, wo Björn Höcke immer noch, und das hat man eben, und jetzt spannen wir mal den Bogen zu diesem Eingangszitat, sieht man das eben, wo er immer noch den radikalen Ton angibt und das auch weiterhin angeben wird und das auch verstetigen wird. Und da in diesem Spannungsfeld bewegt sich aus meiner Sicht das, was uns am 4. Juli und 5. Juli hier in Erfurt erwartet.
So ist es. Ich würde sagen, wechseln wir nun von der größten Oppositionskraft zur größten Regierungskraft und damit in die Staatskanzlei und Mario Vogts Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Ja, Mario Vogt, der Thüringer Ministerpräsident, hat offenbar bei Reden und Gastbeiträgen künstliche Intelligenz genutzt, ohne das entsprechend zu kennzeichnen. Jetzt könnte man sagen, wo ist das Problem, wenn zum Beispiel auch die AfD ihre parlamentarischen Anfragen und alles Mögliche permanent mit KI-Unterstützung verfasst. Ich würde mal sagen, zunächst ist am Einsatz von KI überhaupt nichts zu monieren und da kommt auch kaum jemand dran vorbei. Aber die letzte Kontrolle muss beim Menschen liegen und nicht bei der Maschine. Und dass Vogt bei seiner Rede zur Trauerfeier von Altministerpräsident Bernhard Vogel auf KI zurückgegriffen hat, das finde ich schon grenzwertig.
Das sehe ich genauso. Und auch bei einer Rede zum Holocaust-Gedenken, da kam Vogt ja offensichtlich nicht nur seine eigenen Gedanken, sondern da kam auch KI zum Einsatz. Dann hat er bei einem Gastbeitrag, den er für die FAZ geschrieben hat, zu einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche, auch Zitate von Wissenschaftlern herangezogen. Und zumindest ein Wissenschaftler wurde dann gefragt, und der konnte sich nicht daran erinnern, dass er dieses Zitat je benutzt hat. Und die anderen Zitate, die findet man nur einmal, nämlich in Vogts Gastbeitrag, wenn man sie googelt. Das spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass sie sehr frei zugänglich sind. Also und darauf angesprochen, wie denn diese Zitate kontrolliert wurden, gab es keine Antworten.
Das würde uns dann an der Stelle, glaube ich, sagen, die wurden gar nicht kontrolliert. Die letzte Kontrolle muss beim Menschen liegen. Was man jetzt so intern auch hört aus dem Umfeld der Staatskanzlei, Verteidigungslinien, heute würde das nicht mehr passieren. Die KI ist irgendwie schon ein Jahr weiter und die Entwicklung hat sich gedreht. Trotzdem ist da ein schwerer Fehler passiert und der ist dem Ministerpräsidenten passiert, der am Ende diesen Beitrag verantwortet, wo sein Name drüber steht. Und da muss man dann schon nochmal fragen, wie ist verantwortungsvoller Umgang mit dieser künstlichen Intelligenz? Wie findet das statt in der Staatskanzlei? Und ja, du hast gerade schon gesagt, ne, die Fragen werden nicht beantwortet. Und das finde ich politisch interessant. Vogt positioniert die KI als Werkzeug unter klaren Regeln. Das könnte ein Modernitätssignal sein. So ist ja auch die Brombeere gestartet. Aber es bleibt eben der Verdacht von Techniktrickserei und vor allen Dingen ehrlicherweise ein unterirdisches Krisenmanagement in der Staatskanzlei.
Das mit dem unterirdischen Krisenmanagement, das unterschreibe ich sofort. In der Staatskanzlei wird das interessanterweise anders gesehen. Dort argumentiert man, na, wir wollen jetzt erstmal diese, ich glaube, Sie sprechen sogar von einer Erregungsspirale, die wollen wir erstmal abebben lassen. Wir wollen die nicht weiter befeuern. Irgendwann wird sich Vogt wahrscheinlich nochmal mit Sicherheit dann auch selbstkritisch dazu äußern, wie er KI nutzt und dass er nutzt, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, würde ich sagen. Also in der heutigen Zeit kommt man einfach nicht daran vorbei und machen wir uns doch mal nichts vor. Auch in den früheren Jahrzehnten wurden doch Reden von Politikern oder auch von Managern nicht selbst geschrieben. Natürlich kommen da Redenschreiber zum Einsatz, die sich an einem Steinbruch aus Formulierungen und Fakten bedienen und das dann dem Chef vorlegen und manchmal, wir erinnern uns an die eine oder andere Rede im Landtag, merkt man es ja wirklich, dass derjenige, der die Rede dann halten soll, sie nicht wirklich hält, sondern vorliest und manchmal so schlecht vorliest und man daran erkennt, dass er sich vorher mit dem Thema noch gar nicht wirklich beschäftigt hat, weil er sich das nämlich hat von einem Experten aus seinem Büro diktieren lassen.
Ja, das ist alles richtig, ne? Aber dient eben, vielleicht habe ich dich jetzt missverstanden an der Stelle, Ilmar, dann widersprich mir gern sofort, aber es ist eben keine Entschuldigung, gerade in dem Bereich, wo Bernhard Vogel, Trauerrede, Buchenwald, du hast es genannt. Klar, die halten hunderte Reden im Jahr. Aber es gibt einfach Reden und es gibt Anlässe. Sorry, da habe ich null Verständnis dafür, dass solche Dinge dann passieren und dass da menschlich, dass da der Mensch nicht am Ende drüber schaut und dass wir sagen, dass er sagen kann, das sind hundertprozentig seine Gedanken, die er da formuliert.
Ja? Genau, darum geht's ja auch. Also Vogt sagt ja selber, der Mensch muss hinterher drüber schauen. Das hat offensichtlich nicht überall funktioniert. Und das hätte man jetzt ja gleich mal mit moderner Krisenkommunikation nämlich abräumen können. Einfach sagen können, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist nicht kontrolliert worden. Die Zitate sind nicht kontrolliert worden. Und auch die eine oder andere Formulierung, die jetzt bei einer Trauerrede oder bei einer Gedenkrede gehalten wurde, war auch nicht wirklich von mir. Und wenn ich drüber nachdenke, würde ich es ehrlich gesagt so nicht wiederholen. Das kann man doch alles machen. Aber es wird nicht gemacht. Also von daher, das ist für mich wirklich schwach.
Erinnert sich das so ein bisschen an die CDU der 90er Jahre in Thüringen?
Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen daran, genau, an die CDU der 90er Jahre, beziehungsweise auch der Anfang 2000er Jahre, wo dann ein Ministerpräsident sich auch vor allen Dingen irgendwie mit so einer kleinen Männertruppe umgab und kaum noch auf Kritiker von außerhalb hörte. Und selbst in der Staatskanzlei stößt das schon auf, also bei Leuten, die nämlich nicht zu diesem engsten Kreis hören, die da seit Jahrzehnten arbeiten und sagen, was macht er da? Ja, das sollte ihm zu denken geben. Nochmal, also nichts gegen KI-Einsatz, aber die Art und Weise, wie man es macht, sollte transparent sein. Zugegebenermaßen, es ist natürlich schwierig, wie willst du, wenn du KI bei einer Gedenkrede einsetzt und man sagt, das soll gekennzeichnet werden, willst du dann sagen, ja, und zum Schluss bitte, das habe ich jetzt mit ChatGPT verfasst, dann ist das natürlich etwas unpassend oder irritierend.
Ganz ehrlich, einfach lassen an der Stelle. Man muss ja nochmal sagen, diese KI-Debatte, das müssen wir jetzt vielleicht einfach auch an der Stelle nochmal wiederholen. Hörerinnen und Hörer können das gerne nochmal ein bisschen zurückblättern bei uns. Wir haben ja mehrere Folgen auch dazu gemacht. Stichwort Plagiatsaffäre, Mario Vogt. Ja, es ist halt nicht das einzige Thema, was ihn gerade belastet und auch bei diesem Thema Plagiat, da war die Staatskanzlei im Januar des Jahres in der Vorhand, als das kam. Da kam nochmal das neue Gutachten. Seitdem ist auch da Schweigen im Walde. Man weiß noch nicht so richtig, was ist eigentlich mit dem Widerspruch bei der TU Chemnitz. Das ist die eine Geschichte. Dann kam dieser erste KI-Vorwurf bei dem Gastbeitrag in der Welt. Jetzt hat Frag den Staat das nochmal durchrecherchiert. Das haben wir jetzt gerade alles besprochen. Also es sind eben mehrere dieser Baustellen, die Mario Vogt gerade zu bearbeiten hat. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen und höre das auch wie du, dass da in der Staatskanzlei der ein oder andere mit die Stirn runzelt und auch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, warum macht er das eigentlich? Und er selbst macht aktuell Vogelstrauß, so ein Stück weit öffentlich.
Genau. Anstelle von Transparenz macht er toter Mann oder Vogelstrauß. Und ja, die politische Konkurrenz, die kommt doch vor Lachen nicht in Schlaf. Also die AfD sagt, ich muss ja eigentlich gar nichts machen, weil sowohl das BSW streitet sich permanent und die CDU in Thüringen wird geprägt von momentan der Debatte um Mario Vogts KI-Ansatz. Ja, der Wähler soll entscheiden.
Der Wähler soll entscheiden, ne? Das denkt sich auch einer, der SPD-Landesvorsitzender ist, aber im Hauptberuf ja Thüringer Innenminister, und auf den müssen wir jetzt auch nochmal ganz kurz schauen. Der ist jetzt am Dienstag, wenn unsere Folge erscheint, in der Regierungsmedienkonferenz gewesen und hat über die Innenministerkonferenz gesprochen, die in dieser Woche in Hamburg beginnt. Wichtige Sitzung, wo die Innenminister aller Bundesländer zusammenkommen, auch mit dem Bundesinnenminister, und Georg Mayer dort Thüringen vertritt. Migrations- und Asylpolitik im Verbund mit EU-Regeln, innere Sicherheit inklusive Extremismusbekämpfung, Cybersicherheit, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, zusätzliche Polizeiausstattung und vieles andere mehr. Die Innenminister haben ein buntes Potpourri zu besprechen in diesen Tagen.
Genau, konkret für Thüringen geht es auch um Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und andere Formen von Extremismus natürlich, Resilienz von Kommunen gegen Cyberangriffe und die Verzahnung von Landespolizei und Verfassungsschutz mit Bund und Ländern.
Genau das. Strittig bleiben wie so oft auch bei der Innenministerkonferenz, die ja ein Einstimmigkeitsprinzip auch hat, die Verteilung und Finanzierung von Lasten bei Migration, Befugnisse bei digitaler Überwachung, Datenschutzstandards sowie die Frage, wie man Einsatzkräfte entlastet und gleichzeitig aber, und das ist ja auch in Thüringen das große Thema, stärker Präsenz auf der Straße zeigt.
Genau, und bei der IMK, also bei der Innenministerkonferenz, da zählt eben oft, ob es gelingt, tragfähige, länderübergreifende Beschlüsse zu formulieren und nicht nur Überschriften zu produzieren. Also Indikator sind am Ende konkrete Maßnahmen, also irgendwelche Personalstellen, die es auch wirklich gibt, Gesetzesinitiative, die dann auch greifen, oder gemeinsame Leitlinien, die man verabschiedet.
Und da ist es wieder. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich jetzt über Georg Mayer sage, was sein Job dort ist?
Der Brückenbauer.
Genau, da ist Georg Mayer gefragt, der Innenminister, als der Brückenbauer, als der er sich ja auch selbst gern sieht. Er muss da Thüringer Interessen definieren. In der Koalition hier in Thüringen sieht er sich ja so ein bisschen als Brückenbauer zu den Linken, die immer gebraucht werden, um eine Mehrheit hinzubekommen. Als Innenminister muss er hier im Konsens mit allen anderen Ländern Handlungsfähigkeit zeigen. Klarer Kommunikationsplan hilft da, Entscheidungen für die Öffentlichkeit verständlich zu machen. Ich bin gespannt, wie das diesmal gelingt. Das ist ja bei Innenministerkonferenzen manchmal nicht so ganz einfach.
Genau, ich bin auch gespannt. Also die IMK ist eben kein Schaufenstertermin. Und wenn es gut läuft, dann liefert sie Werkzeuge, die im Alltag von Behörden und Bürgerinnen und Bürgern dann eben spürbar sein werden.
Genau, da gucken wir wahrscheinlich dann nächste Woche nochmal drauf, wie das gelaufen ist. Ich werde mal hinfahren nach Hamburg, werde mir das Ganze angucken. Und jetzt haben wir erstmal soweit versucht, die Debatten der Woche ein bisschen zu ordnen und auch einzuordnen. Und bevor wir jetzt Danke fürs Zuhören sagen, fehlt ja noch was, ne?
Genau, der Top, beziehungsweise in diesem Fall die Top der Woche und dann der Flop der Woche.
Unsere mittlerweile berühmte tatsächlich, in politischen Segment berühmte und vor allen Dingen berüchtigte Kategorie. Man hört ja, der eine oder andere freut sich immer schon auf die Auswahl. Elmar, genau. Top der Woche, wen hast du uns mitgebracht?
Die Top der Woche, also interessanterweise freuen sich die meisten ja darauf, wer Flop der Woche wird. Meistens.
Gar nicht, ne? Nachvollziehen.
Also genau, und das ist ja so wie bei anderen Preisen manchmal auch. So, die Top der Woche ist für uns dieses Mal Beate Meißner, die Justizministerin und Verbraucherschutzministerin, die nämlich gegen skrupellose Vermieter vorgeht. Wer als Vermieter also vorsätzlich und pflichtwidrig Vorauszahlungen zurückhält und damit Versorgungssperren in Kauf nimmt, der soll spüren, dass das kein Kavaliersdelikt ist. Deswegen setzt sie sich mit einer Bundesratsinitiative, die sie gemeinsam mit dem Infrastrukturminister entwickelt hat, dafür ein, dass das Ganze ein Straftatbestand wird. Und in erster Linie hat das aber Frau Meißner auf den Weg gebracht. Und ich sag mal, der Infrastrukturminister, der hat sich einfach so ein bisschen mit auf den Zug draufgestellt.
Genau, hat festgestellt, der Zug, auf dem Beate Meißner unterwegs ist, der hat keine Bremse an der Stelle, um mal ein berühmt-berüchtigtes Schlagerlied, Ballermann-Lied zu zitieren. Ich sag nochmal schnell, Versorgungssperren, ne? Emma, das war Abstellen von Strom und Wasser.
Genau, so ist es, dass also kein Mieter irgendwie im Dunkeln oder im Kalten sitzen muss.
Ja, damit eben wirklich was Konkretes. Der Bundesrat hat ja der Sache auch zugestimmt in der vergangenen Woche.
Genau, wenn ich der das Bundesrat hat zugestimmt. Also es ist eben jetzt an der Bundesregierung da tätig zu werden. Und in Thüringen gab es ja in einigen Kommunen da wirklich krasse Negativbeispiele, wo skrupellose Vermieter einfach das Geld der Mieter nicht weitergereicht haben an die Versorgungsunternehmen und dementsprechend plötzlich die Heizung abgestellt wurde.
Bleibt uns noch eins,
das Geheimnis. Bleibt uns noch das Geheimnis zum Flop der Woche. Fabian, sag uns.
Ja, der Flop der Woche war schon Thema in diesem Podcast und das auch sehr umfassend und umfangreich. Und er ist schon das zweite Mal Flop der Woche bei Tacheles Thüringen, also mindestens das zweite Mal. Und es ist Thürings Ministerpräsident Mario Vogt. Warum ist er das? Nicht, weil er KI einsetzt, um die Arbeit der Regierung zu erleichtern, sondern er ist Flop der Woche, weil die Staatskanzlei in diesem ganzen Zusammenhang ein, wir haben es besprochen, miserables Krisenmanagement an den Tag legt. Statt mea culpa gibt es Vogel-Strauß-Methode oder toter Mann. Und irgendwann, wenn sich die Zitat Staatskanzlei hinter vorgehaltener Hand Empörungsspirale gelegt hat, dann will man vielleicht selbstkritisch sich äußern zu der ganzen Geschichte nochmal. Ganz ehrlich, Transparenz sieht anders aus und so geht das nicht. Und hier gehen Grüße raus an die Landespressekonferenz Thüringen. Ich würde mal sagen, der erste Bewerber für den Maulkorb 2027, der wäre hiermit gesetzt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee zum Abschluss dieses Podcasts. Fabian, ich danke dir.
Ich danke dir immer. Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Ein Podcast von Funke.